Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Mediations-Podcast. Mein Name ist Daniela Krämer. Ich darf heute einen neuen Gast begrüßen. Robert Hotstegs ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht hier in Düsseldorf. Außerdem hat er sich zum Mediator ausbilden lassen und berichtete uns heute darüber, wie er Mediation bei seinen Fällen einsetzen kann, ohne selbst als Mediator aufzutreten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Robert, herzlich willkommen. Ich habe dich jetzt gerade schon ein bisschen vorgestellt. Was habe ich vergessen dabei?
Eigentlich war alles drin. Also wir sind eine kleine Kanzlei in Düsseldorf und wir streiten, nicht nur ich als Person, aber die Kanzlei seit über 30 Jahren gegen Behörden. Das ist das, was wir jeden Tag machen.
Okay. Jetzt bist du ja Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also wir haben vor allen Dingen einen ganz großen Schwerpunkt und ich sag mal eine Leidenschaft. Der große Schwerpunkt zahlenmäßig ist das Beamtenrecht. Fast 90% unserer Mandate betreffen Beamte, Menschen, die Beamte werden wollen, also Lehrer werden wollen, Polizisten, wie auch immer. Mhm. Oder die rausfliegen sollen, ganz seltene Fälle, aber sowas gibt's auch. Und das ist zahlenmäßig der größte Bereich. Und dann das, was ich als Leidenschaft bezeichnet habe, das sind die Bürgerbeteiligungsverfahren, vor allen Dingen Bürgerbegehren, Bürgerentscheide, also wenn die Bürger vor Ort in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde selber entscheiden wollen und eine Entscheidung nicht dem Rat der Stadt überlassen wollen.
Okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du hast gesagt, ihr macht Beamtenrecht. Du bist ja auch Wirtschaftsmediator oder Mediator, hast eine Ausbildung zum Mediator gemacht. Und inwieweit spielt das in deinen Arbeitsalltag an?
Ich habe die Ausbildung als Mediator vor ein paar Jahren gemacht, insbesondere weil wir meinen, dass es sinnvoll ist, unsere Mandanten in Mediation zu begleiten. Mhm. Also vor allen Dingen wollte ich selber dieses Wissen mir aneignen, die Erfahrung mir aneignen, nicht um selber zu mediieren. Wir haben so eine Situation, ich sage mal, Beamtenverhältnis, das ist schlimmer als verheiratet sein. Das ist ein Rechtsverhältnis, anders eben als ein Arbeitsvertrag, den ich befristen kann, den ich kündigen kann, der sich jeden Tag irgendwie neu ein bisschen verändern kann, ist ein Beamtenverhältnis, wenn es einmal eingegangen ist, in Stein gemeißelt. Und zwar wirklich bis, dass der Tod euch scheidet. Und ich meine, das ist schon eine Ausgangssituation, also wenn der Beamte und der Dienstherr nicht voneinander lassen können, weil die so aneinander gebunden sind, wenn es dann mal zu Schwierigkeiten kommt, ist eine Mediation in meinen Augen in ganz vielen Fällen der richtige Weg, weil man eben konstruktiv eine Lösung finden kann.
Und wer kommt dann auf die Idee, eine Mediation durchzuführen?
Also es gibt wenige Behörden, die das von sich aus schon auf dem Schirm haben, die in der Behörde selber auch eigene Mitarbeiter als ausgebildete Mediatoren vorhalten. Das sind Behörden, die sowas durchaus schon andenken. Das erleben wir aber ganz, ganz selten. Viel häufiger ist der Fall, dass wir das in unseren Verfahren anregen, mit der Besonderheit aber, dass wir das meistens in gerichtlichen Verfahren anregen. Das hat einfach damit zu tun, dass Beamte ganz häufig nur die Möglichkeit haben, wenn sie sich effektiv zur Wehr setzen wollen, müssen sie vor Gericht gehen. Mhm. Sodass wir aber dann, wenn wir eine Klage schreiben, wenn wir einen Eilantrag einreichen, in der Regel in die Klageschrift, in den Eilantrag schon den Hinweis aufnehmen, wir halten eine Mediation dann in Form eines Güterrichterverfahrens für besonders geeignet. Mhm. Und das ist jetzt nicht die überwiegende Zahl der Fälle, aber immer wieder gelingt es eben, Fälle in die Mediation dann zu bringen.
Was sind das dann für Fälle zum Beispiel? Fällt dir gerade was ein?
Also jetzt in den letzten Monaten waren das ganz unterschiedliche Konstellationen. Ein Beamter, der zum Beispiel vor 20, 30 Jahren seine Beamtenlaufbahn begonnen hat, jetzt gibt's schlicht und einfach das, was er gelernt hat als Berufsbild, heutzutage nicht mehr. Mhm. Das hätte eigentlich das Ende seiner Karriere bedeutet, weil eben in der Stadt, in der er arbeitet, auch keine Posten mehr geschaffen werden. Also man braucht einfach Menschen, so wie ihn, braucht man nicht mehr. Mhm. Man braucht ihn in anderen Arbeitsbereichen. Da könnte was werden. Und da verhandeln wir im Moment mit dem Dienstherrn darüber, wie kann eben so eine Umgestaltung aussehen. Das ist dann rein technisch, ist das ein Laufbahnwechsel. Er kriegt neue Aufgaben übertragen. Das ist für den ganz existenziell, weil es eben die nächsten 10, 15 Jahre seines Berufslebens noch betrifft. Anderes Verfahren, Beamter und Dienste haben sich völlig überworfen. Mhm. Man weiß, man kommt keinen Millimeter mehr zusammen voran. Man kann sich aber nicht trennen, weil man eben im Beamtenverhältnis aneinander gebunden ist. Mhm. Und da war dann die Frage, wie kann man aber das vielleicht hinbekommen, dass der Beamte zu einem anderen Dienstherrn, also zum Land, zum Bund, zu einer anderen Kommune wechselt, ohne dann aber eben auch demontiert zu sein, ohne dass man irgendwie denkt, hier wird so eine heiße Kartoffel weitergereicht. Mhm.
Gut, dann macht ihr jetzt auch noch, hattest du eben schon erwähnt, seid ihr in Bürgerbeteiligungsverfahren auch begleitend. Was war da, kannst du da ein Beispiel für nennen?
Ja, also wir beraten nahezu ausschließlich Bürgerinitiativen. Also zu uns kommen Menschen, die auf die Barrikaden gehen wollen, weil sie irgendwas vor Ort stört. Mhm. Und eine typische Konstellation ist immer wieder, dass Hallenbäder gerettet werden sollen oder dass Grundschulen gerettet werden sollen. Und wir hatten zum Beispiel ein Grundschulverfahren, ein ganz kleiner Ort in Westfalen, wo die letzte Grundschule im Ortsteil geschlossen werden soll, die Eltern eben schon seit über einem Jahr im politischen Meinungskampf sich quasi befinden, dann auch ein Bürgerbegehren gestartet hat, eine Unterschriftensammlung, weil sie eben diesen Schließungsbeschluss aufheben oder kippen wollten. Und dann haben wir im gerichtlichen Verfahren...
Entschuldigung, dieser Schließungsbeschluss, der ging dann, wie wurde der bekannt gegeben?
Also der Rat der Stadt hat beraten und in der Regel, wenn die Eltern gut informiert sind, sitzen die schon in der Ratssitzung, erleben das live.
Ansonsten, als Zuhörer dann?
Als Zuhörer. Ja, okay. Ansonsten gibt es aber auch Fälle, wo die Eltern morgens die Tageszeitung aufschlagen und lesen, dass ihre Grundschule, also die Grundschule ihrer Kinder, jetzt geschlossen werden soll. Im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, also natürlich mit etwas Vorlauf, aber manchmal erwischt es Eltern eiskalt. Mhm.
Und dann kam die Bürgerinitiative dann auf euch zu.
Genau. Die Bürger haben sich in Bewegung gesetzt, haben Unterschriften gesammelt für ein Bürgerbegehren, um diesen Ratsbeschluss wieder einzukassieren. Das sieht die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen vor, aber in nahezu allen anderen Bundesländern gibt es dieses Instrument auch. Mhm. Und die schwierige Situation ist dann häufig so, dass eben die Politik, die Mehrheit im Rat an ihrer Position einfach festhält und auch das Gefühl hat, wir können doch jetzt nicht diesen einen Schließungsbeschluss zurücknehmen, dann müssen wir ja eine andere Grundschule schließen, dann gehen die nächsten Eltern auf die Barrikaden. Also es ist quasi ein Endlosspiel, weil eben nicht genug Schüler für alle Schulen da sind. Das ist häufig so die Ausgangssituation. Und wir haben solche Verfahren schon sehr konstruktiv abgeschlossen, auch durch Mediation. Ein Verfahren war sehr schön. Das Verwaltungsgericht hat die Frage, ob die Stadt eine Mediation für sinnvoll hält, per Fax an den Bürgermeister übersandt. Und der hat das selber dann auch nachher so geschildert. Er hat dieses Fax in Händen gehalten, hat gedacht, Mediation, das hört sich spannend an, das können wir doch mal machen. Und hat das dann aber auch ernst gemeint. Also er hat nicht nur das Fax innerhalb des gleichen Tages wieder zurückgeschickt, sondern er hat auch dann an der Mediation selber auch persönlich teilgenommen, hat dann auch festgestellt, dass es Zeit kostet zu verhandeln, hat daraufhin um eine Pause gebeten und hat gesagt, ich sage alle anderen Termine dieses Tages ab. Also es war wirklich ein sehr konstruktiver Einstieg dann. Wir haben viele Stunden verhandelt und am Ende nicht die Grundschule retten können. Das muss man ganz klar sagen. Die Grundschule konnten wir nicht retten. Aber wir konnten einen Weg finden, wie Eltern in die Schulpolitik besser eingebunden werden und demnächst nicht mehr von solchen Entscheidungen überrascht werden. Mhm. Das fand ich sehr spannend.
Ja, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar sagtest du gerade, ihr hättet miteinander verhandelt. Wie kann man sich das vorstellen? In einem Raum sitzt dann der Bürgermeister, ihr als Kanzlei, ein Anwalt, warst du mit dabei oder eine Kollegin von dir war mit dabei und es sind dann noch mehrere Zuhörer oder wer war jetzt konkret mal
ja, in der Verhandlung dabei? Also in der Situation waren wir eine relativ große Verhandlungsrunde. Ich glaube, wir waren so 8 bis 10 Personen. Eine Mediatorin,
eine externe Mediatorin war jetzt noch damit beauftragt.
Ja, weil wir uns im gerichtlichen Verfahren befunden haben, war das eine ausgebildete Richterin.
Ja.
Vom Verwaltungsgericht, die eben nicht über unsere Klage entschieden hätte, sondern eine sogenannte Güterrichterin, die eben völlig unabhängig vom Klageverfahren eben jetzt nur dafür zuständig war, mit uns die Mediation durchzuführen. Mhm. Die auch selber bestimmt hat, wie eben das Setting jetzt einfach in der Mediation war, also dass wir uns außerhalb des Rathauses treffen, dass wir aber eine ruhige Räumlichkeit haben, wo eben dann der Bürgermeister mit, ich glaube, 3 Mitarbeitern hinzugekommen ist und die Eltern, auch 3 Vertreter und ich anwesend waren, also wir waren so knapp 8, 9 Personen im Raum, keine Zuhörer, keine Zuschauer, damit wir eben offen und vertraulich verhandeln konnten. Und die Mediatorin, das war sicherlich die Besonderheit, sie hat versucht, von vornherein versucht, möglichst in einem Termin mit uns auch eine Lösung zu finden. Das fand ich sehr sportlich, sehr ehrgeizig. Ja. Das hat aber zufällig in dem Termin auch so funktioniert.
Ja.
Ja. Und ich glaube, ohne die Mediatorin wäre das auch nicht so gelungen, weil die eben, kann man so sagen, die hatte ja keine Aktien da drin. Also die stand ja in keiner Verbindung zu den Eltern, zu der Grundschule, zu der Politik, zum Rathaus. Und genau so eine Person brauchten wir, die es uns ermöglicht, dass wir selber eben eine Lösung finden, die ja auch am Ende ganz anders aussah, als die Stadt sich das vorgestellt hat oder wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Wir haben am Ende nicht mehr über diese eine Schule verhandelt, sondern eigentlich über die Frage, die dahinter lag, wie kann man Eltern besser in die Politik einbinden, damit die nicht eiskalt überrascht werden. Hm.
Ja, das ist ja auch das Gute an der Mediation und auch gut, dass die Güterrichterin nicht diejenige war, die hinterher an dem Urteil beteiligt war, weil ihr es ja tatsächlich total egal war. Sie hat ja kein Interesse daran, wie der Fall ausgehen wird. Und von daher ist das ja nochmal ein wichtiger Punkt, dass sie neutral war und ihr das egal war, wie es ausgeht halt. Und sie hat euch jetzt auch nicht in irgendeine Richtung gedrängt, weil das hat sie ja keinen Vorteil oder keinen Nachteil. Höchstens, dass man sagt, okay, wenn sie sagt, sie möchte es in einem Termin halt durchziehen, dann dass sie ja möglicherweise, aber da habt ihr euch auch jetzt nicht bedrängt gefühlt, ob der Zeit.
Nein, also tatsächlich waren wir etwas komfortabler auf unserer Seite aufgestellt, weil ich den Mandanten gesagt habe, ich hätte so das Gefühl, das sollte an dem Tag über die Bühne gehen und man sollte sich besser nichts anderes vornehmen. aber die Gegenseite hat ja entsprechend reagiert und hat ja dann auch alle anderen Termine verschoben. Mhm. Das war aber tatsächlich die einzige Vorgabe. Ansonsten muss man sagen, ist die Mediatorin nicht mit eigenen Vorschlägen in das Verfahren hineingegangen. Das gibt's ja gelegentlich auch. Sie hat tatsächlich den Fokus vor allen Dingen darauf gelegt, so in der ersten Phase der Mediation im Prinzip für sehr viel Verständnis zu sorgen, also dass wir eben nochmal nachvollziehen konnten, warum hat die Stadt so entschieden, die Stadt nachvollziehen konnte, warum gehen die Eltern auf die Barrikaden. Mhm. Und dann hat sie so ganz zarte Pflänzchen ausgemacht, wo sie eben das Gefühl hatte, hier kann man sich vielleicht aufeinander zubewegen und hat da eigentlich so unseren Blick ein bisschen für geschärft. Und am Ende hatten wir aber wirklich das Gefühl, das ist unser Ergebnis, also die Eltern und die Stadt, wir können uns jetzt am Ende die Hand geben, weil wir uns darauf geeinigt haben und können auch beide erhobenen Hauptes quasi den Raum verlassen und eben dann auch den anderen Eltern zum Beispiel berichten, wir konnten diese Schule nicht retten, aber wir konnten ein gutes Ergebnis erzielen. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Also manchmal gibt es ja auch Situationen, wo man denkt, nein, meine einzige Aufgabe ist, diese Schule zu retten. Ich darf nichts anderes erreichen. Ja, dann wäre sicherlich die Mediation gescheitert, aber wir waren im Kopf ein bisschen freier. Das ging ganz gut.
Das ist dann auch außen kommuniziert worden, dass ihr den Eltern dann oder zukünftigen Eltern von Schülern, ihr habt den Weg geebnet, dann in die politischen Entscheidungen mit eingebunden zu werden. Das ist dann auch schriftlich so fixiert worden? Oder wie ist das dann? Und da hat man einfach nur gesagt, Handschlag drauf? Oder ja, machen wir schon? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also sowohl als auch. In der Situation haben wir uns quasi tief in die Augen geschaut und haben vor allen Dingen dann auch gesagt, wir müssen das, was wir jetzt vereinbart haben, das musste sehr schnell, weil die Öffentlichkeit eben einen Blick auf uns hatte, musste das sehr schnell kommuniziert werden, haben der Bürgermeister und ich dann in einem einstündigen Telefonat das quasi in Form einer Pressemitteilung gegossen. Mhm. Mediatorin hatte das Ergebnis in der gleichen Zeit dann von ihrer Seite fixiert, wo ein Bestandteil dann eben war. Wir geben eine gemeinsame Erklärung gegenüber der Öffentlichkeit ab, nämlich eine Pressemitteilung. Und das war am Ende auch tragfähig. Also wir sind dann nach 3 oder 4 Wochen sind wir von der Mediatorin nochmal angesprochen worden, ob es noch einen Nachfolgetermin bräuchte, um quasi nochmal nachzusteuern.
Ja.
Ob wir vielleicht gemerkt hätten, dass wir irgendwas vergessen hätten.
Das hattet ihr auch schon in der Verhandlung so vereinbart, dass sie sich nochmal auf euch zukommen wird? Oder war das jetzt...
Sie hatte das in Aussicht gestellt. Um ehrlich zu sein, hat uns so ein bisschen dann die Realität schon überrollt. Wir hatten das gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm, dass sie sich ja von ihrer Seite melden wollte. Ich habe das als sehr angenehm empfunden. Einfach nochmal auch von außen wiederum diese Nachfrage zu bekommen. Läuft das denn so wie gedacht? Denn manchmal liegen die Tücken ja im Detail. Man wacht am nächsten Morgen auf und denkt, ich habe noch eine wichtige Frage vergessen. Das war da in dem Verfahren nicht so. Hätte aber genauso gut sein können, dann hätten wir uns auch nochmal getroffen. Und von der Ausgangssituation muss man sagen, war das eben sehr angenehm. Ich glaube nicht, dass es mit jeder Elterninitiative und nicht mit jeder Stadtverwaltung und mit jedem Bürgermeister geklappt hätte, aber in der Konstellation hat es funktioniert.
Also ich könnte mir vorstellen, dass es in kleineren Gemeinden und kleineren Städten eher möglich ist, als jetzt in beispielsweise einer Stadt, die 1 Million Einwohner hat, wo ganz andere Probleme auch das Tagesgeschäft bilden. Oder habe ich da eine verkehrte Einschätzung?
Also, ich will jetzt keine Wette darauf abschließen, aber ich glaube, dass das auch in diesen großen Kontexten funktioniert. Die wichtigste Frage ist dann, glaube ich, immer, wer muss eigentlich alles mit am Tisch sitzen? Denn oft reicht es dann eben nicht, 3 Eltern am Tisch sitzen zu haben oder nur den Bürgermeister am Tisch sitzen zu haben. Wir haben auch schon Mediationsverfahren gehabt, wo eben die Überlegung war, muss zum Beispiel jede politische Partei einen Vertreter in die Mediation schicken, weil das eben auf sehr breite Basis gestellt werden muss. Und ich glaube schon, je größer eben das Konstrukt ist, desto wichtiger wird das eben darauf, einen Blick zu haben, dass auch tatsächlich alle einbezogen werden. Aber das ist ja auch so ein bisschen so die Freiheit in der Mediation, dass ja eben alle Beteiligten selber entscheiden können, wen müssen wir noch hinzunehmen, und eben nicht nur ein Kläger und ein Beklagter da ist wie im Gerichtssaal.
Um eine tragfähige Lösung hinterher zu haben und die auch belastbar ist und die auch umgesetzt werden kann.
Genau.
Jetzt gibt es ja noch ein weiteres schönes Beispiel für Bürgerbeteiligungsverfahren. Das ist ja eine ganz aktuelle Sache. Der Berliner Flughafen. Ist jetzt kürzlich was hochgekommen. Magst du darüber berichten?
Ja, in Berlin war das Volksbegehren über den Flughafen Tegel erfolgreich. Das Volksbegehren ist die erste Stufe auf Landesebene, also Land-Berlin-Ebene, wenn die Bürger in Berlin anstelle des Abgeordnetenhauses entscheiden wollen. Und hier geht es eben darum, dass die Bürger jetzt auch im Laufe dieses Jahres, nämlich wahrscheinlich am Tag der Bundestagswahl, die Entscheidung treffen sollen. Wollen wir, dass alle Schritte unternommen werden, den Flughafen Tegel offen zu halten? Bisher war der Plan ja der, dass alle alten Berliner Flughäfen schließen, wenn der neue dann irgendwann mal doch an den Start geht. Und spätestens ein halbes Jahr nach der Eröffnung des BER, des neuen Berliner Flughafens, würde nämlich die Betriebserlaubnis für alle anderen Flughäfen erlöschen. Die sind zwingend miteinander verbunden. Halbes Jahr Schonfrist und dann ist Schicht im Schacht. Und
wo steht das? Das ist irgendwo in irgendeiner Genehmigung mal so beschlossen worden.
Genau, das ist Teil der Genehmigung für den neuen Flughafen. Das heißt also, wenn die alten Flughäfen offen bleiben, leidet die Genehmigung des neuen Flughafens darunter, weil man eben ein Gesamtpaket geschnürt hat. Jetzt haben eben die Bürger in Berlin im Rahmen des Volksbegehrens zum Ausdruck gebracht, wir wollen darüber selber entscheiden. Im Herbst wird es dann zum Volksentscheid kommen.
Darf ich mal da rein? Das ist ja ein bisschen spät, oder da kommen die jetzt ziemlich spät auf die Idee, dass sie das eigentlich doch gar nicht haben wollen. Woran liegt das? Haben die vorher die Informationen überhaupt gar nicht bekommen? Ist das unter einen Deckel gehalten worden? Haben die gedacht, der wird sowieso nie eröffnet? Oder woran könnte das liegen, dass die da jetzt so relativ spät aufschreien?
Ich kann es im konkreten Fall für Tegel nicht sagen. Insgesamt muss man sagen, sind eigentlich die Flughäfen ein Dauerthema in Berlin. Also wenn man einfach in den letzten Jahren zurückschaut, dann ist auch die Verwertung des Tempelhofer Feldes, das ist alles Thema von großem Bürgerengagement gewesen. Und es gab auch immer wieder Bestrebungen, Volksbegehren oder Volksentscheide zu so einem Thema durchzuführen. Es gibt tatsächlich Großprojekte, die ja nahezu unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Stuttgart 21 war ein gutes Beispiel dafür, weil man eben, obwohl schon 10 Jahre Planung liefen, in der Bevölkerung in Stuttgart gar nicht wahrgenommen hatte, dass alles schon in trockenen Tüchern sein sollte.
Ja, das ist ja auch so eine Geschichte, ne? Ja. Wo man gedacht hat, da haben die doch schon ein paar Jahre dran gearbeitet.
Genau. Das ist jetzt beim BER halt ein bisschen anders, weil er natürlich durch seine Pannenserie einfach viel stärker im öffentlichen Fokus schon steht. Mhm. Grundsätzlich muss man schon sagen, in den letzten Jahrzehnten war es eher die Praxis, die Planung sehr weit voranzutreiben, die Bürger sehr spät im Verfahren, wenn überhaupt, einzubinden oder sie eben gar nicht einzubinden. Mhm. Das hat sich eigentlich erst durch Stuttgart 21 nahezu auf den Kopf gestellt, dass man jetzt überlegt, frühestmögliche Bürgerbeteiligungsverfahren durchzuführen, auch offene Bürgerbeteiligungsverfahren durchzuführen, völlig formlos. Man braucht ja nicht immer Unterschriftensammlungen und ein Volksbegehren am Ende. Manchmal reichen schon Informationsabende, Planungsgespräche, Planungswerkstätten oder Ähnliches. Das ist sicherlich eine Folge von diesem Aufschrei rund um Stuttgart 21. Berlin wird sehr spannend. Also wir könnten unter Umständen im Herbst die Situation haben, dass der Senat von seiner eigenen Bevölkerung aufgefordert wird, alles zu unternehmen, Tegel offen zu halten. Mhm. Gleichzeitig hat er sich verpflichtet, Tegel zu schließen, um den BER aufzumachen. Mhm. Eine missliche Situation, aus der er nicht so einfach rauskommt. Umgekehrt bin ich aber auch der Meinung, man kann ja nicht ernsthaft ignorieren, was die Wähler wollen. Ja. Also das ist das Volk in Berlin, was dann eben die Entscheidung trifft. Und ich meine, dann muss Politik eben auch diese schwierige Aufgabe lösen. Da muss man gucken, wie kriegt man beides unter einen Hut. Es gab ursprünglich mal Konzepte, die verschiedene Flughäfen auch in Berlin vorsahen. Aber also das wird wirklich sehr spannend. Jetzt muss man eben gucken, hat die Bürgerschaft dieses Potenzial, kriegt sie die Stimmen zusammen, aber im Moment stehen die Vorzeichen für den Volksentscheid, glaube ich, gut.
Ja, zumal ja manche Bürger auch vertröstet worden sind wegen der Lärmbelästigung. Also man sagt, ja, wenn der neue Flughafen aufgemacht wird, dann wird der alte ja geschlossen.
Ja.
Den würde man ja jetzt praktisch in den Rücken fallen, indem man ihn jetzt doch offen ließe. Und dann ist ja die ganze Argumentation, die im Vorfeld war, ist ja damit hinfällig, dass man sagt, ja, okay, mit dem Fluglärm, ja, dann haben wir eben jetzt doch noch Fluglärm. Und das ist ja auch ein nächstes Problem halt. Ne? Ja. Also im Prinzip ist das ein totales Dilemma. Die kommen da ja eigentlich gar nicht raus. Ne?
Genau.
Also irgendeiner wird dran glauben.
Ja, irgendeiner wird dran glauben müssen. Die Frage ist halt, ob es tatsächlich einen einseitigen Verlierer oder alleine einen Verlierer geben muss oder ob nicht eben auch an allen Seiten ein bisschen verloren gehen kann. Das ist ja im Prinzip, ist es ja auch die Kunst, wenn wir in der Mediation eben eine Einigung suchen, muss halt ja jeder ein Stückchen von seinem hohen Ross runter.
Damit jeder auch gewinnen kann, natürlich, ne?
Ja, natürlich, ja klar. Mhm. Ja, also damit ich eben meinem eigenen Ziel näher komme, wenn ich immer nach dem Motto friss oder stirb arbeite, ne, dann geht das natürlich nicht. Also wenn ich sage, ich will einen Flughafen, der keinen Lärm macht, ja, das funktioniert nicht. Ja. Wenn ich aber eben bereit bin, Zugeständnisse zu machen, ja, ein bisschen Flughafen, ja, also es gibt ja schon Überlegungen, dass eben der Flughafen dann nur für ganz bestimmte Zwecke genutzt wird, nur zu eingeschränkten Zeiten genutzt werden soll.
Durch die Regierung oder
zum Beispiel, ne? Also das sind jetzt so die Vorschläge, die im Moment kursieren. Es wird wahrscheinlich noch 100.000 andere Vorschläge geben. Da muss man sich Zeit für nehmen, das mal zu durchdenken. Berlin ist natürlich jetzt in einer besonders misslichen Situation, auch deswegen, weil das Land Berlin eben einen Vertrag eingegangen ist mit Brandenburg und dem Bund. Die sind ja drei Eigentümer des BER. Es entscheidet aber jetzt im Volksentscheid nur das Volk in Land Berlin.
Ach, wie geht das dann? Ja.
Das heißt, es gibt zwei andere Vertragspartner, die auch mit diesem Dilemma dann konfrontiert werden. Mhm. Brandenburg hat schon deutlich gemacht, uns ist egal, wie die abstimmen, Vertrag ist Vertrag. Mhm. Ja. Aber das wird eigentlich auch ganz spannend sein, wie kann man das dann gewährleisten?
Wie kriegen wir das in eine Mediation? Naja, und eine Voraussetzung ist natürlich doch, dass der Flughafen geöffnet wird, ne? Also das, oder mal fertiggestellt wird.
Ne? Naja, sagen wir mal so, es ist tatsächlich eine theoretische Diskussion. Wenn der BER nie aufmacht, ja, dann kann der Volksentscheid natürlich auch erfolgreich beschlossen werden. Ja, dann wird Tegel für immer offen bleiben. Ja. Misslicherweise wissen wir, dass alle Flughäfen ja jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Also eigentlich brauchen wir den BER, also nicht nur als Filmkulisse wie bisher, sondern auch als toten Bahnhof, auch als Flughafen. Also mal gucken, ich glaube, das kann auch ein ganz spannender Herbst für den Flughafen werden.
Ja, das ist mit in der Mediation dann auch relativ mit relativ vielen Parteien eigentlich zu greifen. Es wird aber wahrscheinlich... Was ist deine Einschätzung? Es wird vor Gericht landen? Es wird.
Also ich glaube, im Moment wird man sich jetzt erstmal auf den politischen Meinungs- und Abstimmungswahlkampf konzentrieren. Das kann sehr gut sein, dass es am Ende zu gerichtlichen, ganz klassischen gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt. Wir haben Mediationsverfahren ja auch schon rund um Flughäfen, Landebahnen, Nachtflugerlaubnisse und ähnliche Themen gehabt. Weniger um die komplette Existenz eines Flughafens. Das wäre neu. Wobei man sagen muss, im Land Berlin hat man ja auch viele Jahre mit Gerichtsmediation experimentiert und gute Erfahrungen gemacht. Gibt ja Gerüchte, die sagen, dass 90% der Verfahren in der Gerichtsmediation zu einem konstruktiven Ergebnis geführt worden sind. Also vielleicht findet man ja da einen Weg zueinander. Die Gemengelage könnte aber unübersichtlicher nicht sein, weil es eben so viele Menschen gibt, die es betrifft, so viele Organisationen, Bund, Land Berlin, Land Brandenburg, so viele Wirtschaftsinteressen, also alle Unternehmen, die an den Flughäfen, an den alten und neuen Flughäfen beteiligt sind. Das ist eine wirklich ungewöhnliche Dimension.
Ja, ein schönes Abschluss, ein schönes Wort zum Schluss. Robert, hast du noch was du uns noch mitteilen möchtest über Mediation, Begleitung von Mediation?
Ich habe einen Gedanken, der sich bei mir immer wieder einschleicht, wenn ich in eine Mediation hineingehe, ist das immer die Hoffnung, hoffentlich haben sich alle vorher darüber Gedanken gemacht, was hier jetzt passiert. Ich finde, über eine gütliche Einigung, Mediation nachzudenken, ist das eine. Aber das andere ist auch, was kann ich mir eigentlich alles vorstellen? Also was wünsche ich mir eigentlich? Ganz viele, das merke ich im Verwaltungsrecht, ganz viele gehen eben verkopft daran und sagen, also wenn ich ja jetzt in einem Klageverfahren sage, ich will 100 Euro haben, dann gehe ich auch mit der Forderung in die Mediation, ich will 100 Euro. Das halte ich für falsch. Sondern ich muss mir im Vorfeld schon Gedanken machen, was interessiert mich eigentlich, warum will ich die 100 Euro? Von wem will ich die 100 Euro? Wann will ich die 100 Euro? Also es gibt ja 100 Variablen drumherum. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Manchmal brauche ich auch jemanden, der mir sagt, ich muss mir den Kopf freimachen. Ja, aber wenn ich das an den einen oder anderen herantragen kann, dann finde ich, werden wir noch viele interessante Mediationen erleben.
Wunderbar. Ich wünsche dir noch viele weitere Mediationen und schöne Mediationen, die du begleiten kannst. Robert, herzlichen Dank, dass ich dich interviewen durfte. Man kann noch weitere Informationen auf eurer Homepage bekommen, die da lautet
www.hotstegs-recht.de, hotstegs-recht.de.
Ich würde vorschlagen, das kommt mit in die Shownotes, also dass die Leute dann nochmal nachlesen können, halt auf eurer Seite halt, wie die einzelnen Fälle sich gestalten. Wunderbar, herzlichen Dank dafür und einen schönen Tag noch.
Robert Hotstegs hat uns, wie ich finde, eindrucksvoll darüber berichtet, dass Mediation nicht nur was für Privatleute ist, sondern auch für größere Verfahren geeignet ist, wie beispielsweise Bürgerbeteiligung oder Schulrettungen. Mehr Informationen zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes und unter www.mediationspodcast.de/Folge 02. Wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst bei iTunes, würde ich mich sehr darüber freuen. Bis dahin verbleibe ich bis zur nächsten Folge, eure Daniela Krämer.